So groß ist der Herr, haben wir gesungen. Groß steht da links übrigens auch, das ist unser Jahreswort für das vergangene Jahr, dass wir einen großen Gott haben. Am 6. Januar kriegen wir das neue Los ausgelegt. Im nächsten Gottesdienst werden wir es ziehen. Und immer war das ein guter Jahresklingel, den ihr da gemacht habt. Groß ist der Herr. Gucken Sie es nochmal an, Sie haben es nicht mehr lange den Blick, aber im Herzen sollten Sie es nie vergessen. Unser Predigtext heute steht im Lukas-Evangelium. Es ist eine kleine Geschichte. Wenn Sie hier vorne gucken, ich habe hier so ein paar Leute aufgebaut. Das ist hier die Hanna, ja, die betet gerade hinter der Kerze. Und der da steht, das ist der Simeon, der schaut aus, der guckt. Ja. Da drüben stehen noch welche anderen, aber die erkläre ich nicht. Ich glaube, die kapieren sie auch so. Mann und Frau und Baby und Esel, also wer die Spur noch nicht hat, ich denke, Sie kriegen sie. Wie geht's heute? Ich lese uns aus Lukas 2, die Verse 25 folgende. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbaren. Es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels, aus dem Stamm Aser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Segne uns dein Wort, Herr, im Herzen und im Leben. Amen. Der Lukas, der uns das hier schreibt, ist nicht der Lukas, der hier vorne sitzt, sondern der Lukas, der das Evangelium geschrieben hat. Der Lukas, der schreibt sein Evangelium ja nicht an irgendjemanden. Er schreibt sein Evangelium an Theophilus. Lieber Theophilus, schreibt. Aber Theophilus ist auch wieder nur so ein Name, wo wir gar nicht sicher sind, ob das ein echter Name ist. Denn das heißt übersetzt Gottesfreund. Lukas schreibt an einen Gottesfreund. Wenn Sie ein Freund Gottes sein wollen. Damals waren das vor allem die sogenannten Gottesfürchtigen, so nannten die sich. Das waren Menschen, die lebten um die jüdische Synagogengemeinde herum, wurden aber nicht Jude. Keine Lust, sich beschneiden zu lassen und sich all diesen Regeln bis ins Letzte hinzugeben. Und das war auch nicht so einfach, Jude zu werden. Ist übrigens heute noch ziemlich schwierig. Außer durch Geburt, das geht einfach. Diese Gottesfürchtigen, diese Freunde Gottes, die sich aus der Welt herausrufen ließen und die irgendwo gespürt haben, bei diesem alten Gott Israels, da ist was, das zu mir und meinem Leben passt. Da ist was, was dazugehört. Diese Freunde Gottes, die schreibt er an. Und wie geht es eigentlich? Wie gesagt, ob Theophilus wirklich ein Mann war, den es gab, oder ob er das einfach nur als Titel nimmt, Freund Gottes, keiner weiß es. Im Himmel werden wir es erfahren, können wir Lukas dann erfragen. Aber ich weiß nicht, ob es da noch wichtig ist. Und dieser Lukas, der hat so ein paar Eigenheiten. Man müsste jetzt eigentlich so eine Art Achtungsschild machen. Es fängt schon so an. Es fängt an, der Text mit: und siehe. Siehe. Wenn das in der Bibel steht, im hebräischen Hineni, im griechischen Idu, im deutschen siehe, dann heißt es: Achtung, hinschauen. Hier ist was Wichtiges gesagt. Der folgende Abschnitt ist wichtig. Zweite Besonderheit des Lukas, er erzählt gerne die Dinge von zwei Perspektiven. Er nimmt gerne die Beispiele von Mann und Frau. Er hat sich Mühe gegeben, sein ganzes Evangelium so aufzubauen, dass viele Geschichten nicht gleiche, aber ähnliche von Mann und Frau erzählt werden. In der Gleichniswelt, bei den Heilungsgeschichten, das fällt auf. Lukas sortiert so. Nicht er erfindet, sondern er sortiert so. Ihm geht es dabei um Mann und Frau, wie keinem der anderen Evangelisten. Und das nächste ist, Lukas legt dabei Wert auf zweier Zeugen Mund, alttestamentlicher Brauch. Gerne, dass zwei Leute etwas berichten. Achtung! Und das dritte, Lukas spielt ein bisschen für die Insider unter den Gottesfürchtigen mit den Namen. Ich denke schon, dass die Namen echte Namen sind, aber wenn man die alten Namen übersetzt, dann hat man schon eine Spur für so einen Text. Da ist in dieser Geschichte der Name Simeon. Das heißt einfach, Gott hat gehört, Gott hat erhört. Gott hat gehört. Bei dieser Geschichte hier geht es um jemanden und um diese Frage, dass Gott jemanden und etwas gehört und erhört hat. Dann haben wir eine Hanna. Das heißt so viel wie die Begnadigte, der Gnade widerfahren ist. Gott hat gehört und Gnade widerfährt. Und bei der Hanna wird das Ganze noch ein bisschen sozusagen extrem ausführlich erzählt. Wozu eigentlich? Wozu muss man wissen, dass die eine Tochter Phanuels ist, von der wir gar nichts wissen sonst? Phanuel heißt übersetzt, der Gottes Angesicht schaute oder schaut, der Gottesschauer. Pniel im Alten Testament hat man vielleicht eine Nennung. Also die Tochter eines Gottesschauers. Es geht in dieser Geschichte, wenn Sie Lukas Feinheiten sehen, also um Gnade, um Erhörung und darum, dass Gott geschaut wird. Und zwar vom Stamm Asser. Asser, das ist der Stamm, das heißt übersetzt so viel wie glückselig. Es geht also bei dieser Geschichte auch darum, dass Leute glückselig werden. Ich weiß, das ist ein bisschen Spielerei. Aber die biblischen Namen sind nicht Spielerei. Die wissen, was sie tun. Das haben sie schon in Spur. Glückselig, Gnade, hören, Gott schauen. Dieser Spur versuche ich jetzt nachzugehen, indem ich versuche, Ihnen darzulegen, was Simeon und Hanna sehen. Ich habe das versucht, mit so drei Punkten zu machen. Ob das jetzt klappt hier, weil ich das nicht geprüft habe vorher, bin ich mal gespannt, was kann das Bild furchtbar schrecklich ist. Das erste Bild kann ich jetzt mal bei Gelegenheit bringen. Was geht's mal? Ich möchte versuchen, das in drei Punkte zu füllen. Füllen ist gut, ne? Jesus, der Erfüller. Das erste, was uns Hanna und Simeon zeigen, ist, Jesus ist einer, der etwas erfüllt. Und wie das bei Lukas so ist, in der Doppelung, es hat auch immer so zwei Seiten, was er erfüllt. Das erste ist ganz einfach. Jesus ist der Erfüller all dessen, deswegen habe ich da eine Bibel oder so ein Buch draufgelegt, all dessen, was im Alten Testament von dem Retter Gottes, der gekommen soll, gesagt wird. Wenn Sie mal Jesaja 40 bis 55 lesen, also heute Nachmittag bei dem Schnee nichts zu tun haben, eine schöne Kerze anzünden, Lebkuchen müssen wir einen haben, nehmen und eine schöne Tasse Kaffee oder Kava oder Tee. Und dann lesen Sie mal 40 bis 55. Ist nicht so viel, nur 15 Kapitel. Und danach lesen Sie nochmal diesen Text hier. Dann gehen Ihnen die Augen auf. Dann sehen Sie, ja meine Güte, der Lukas, der macht ja mit jedem Ding eine Anspielung auf Jesaja. Da ist der Tröster drin, da ist das Licht für die Heiden drin, das ist alles drin, das ist alles erfüllt. Simeon, als er den kleinen Jesus sieht, ich habe den hier mal mitgebracht, ja, mit seinem Windelchen, ja, das ist da ein bisschen verrutscht, so. Ja. Jesus sieht, als er den kleinen Jesus sieht, da entdeckt er, hier ist alles erfüllt, was wir seit langer Zeit von Gott hoffen. Wow, der Erfüller. Und das Zweite ist, damit ist auch das erfüllt, und jetzt kommt die tiefe Schicht, wonach Menschen sich im Tiefsten sehnen. Wenn sie als Mensch, als Gottes Ebenbild und Gegenüber geschaffen wurden, so sagt es die Bibel, das sei unser Sinn, Gottes Gegenüber zu sein, dann ist es nun mal so, dass sie als Mensch zu ihrem eigentlichen Leben erst dann finden, wenn sie auch mit Gott im Gegenüber leben. Und auch das ist nur dann gut, wenn sie mit Gott als Gegenüber in Frieden leben. Aber man kann ja mit Gott als Gegenüber auch im Krieg leben. Durchaus. Uneins sein mit ihm, sich ärgern, schreien, Knatsch haben mit ihm. Darf man. Aber es ist auf Dauer nicht gut. Ja? Die Erfüllung, Jesus ist der Erfüller, sagt Simeon, sagen Hanna, der alten Verheißungen, dass Gott uns trösten will, dass Gott uns Heil und Leben geben will. Er ist der, in dem Gott uns alles geben will, was wir brauchen. Simeon nennt Jesus auch, das kommt in der deutschen Luther-Übersetzung nicht ganz so raus, ja, er nennt ihn auch, es kommt auch noch, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Was da eigentlich steht, ist, haben dein Rettungsmittel gesehen. Dein Rettungsmittel, Soterias. Ja? Der Heiland, der Retter, der ist Soter. Also dein Rettungsmittel. Also Sie können sich das so vorstellen, Sie schwimmen im Wasser, ja, und dann wird Ihnen als Nichtschwimmer, oder von mir aus, Sie schwimmen im Atlantik mittendrin, dann ist es trotzdem sehr reizvoll, weil Sie schaffen es nicht bis Frankreich, und auch nicht bis Kanada. Dann wird Ihnen ein Rettungsring zugeworfen. Ja, was machen Sie dann als normal gescheiter Mensch? Sie nehmen den. Komisch, dass viele Menschen das Rettungsmittel Gottes ablehnen und lieber selber durch den Atlantik schwimmen wollen, ein Leben lang ohne Gott unterwegs sein. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber wir sind eben blind manchmal. Ein Rettungsmittel ist er, mir zugeworfen, vom Himmel runtergekommen. Jesus ist der Erfüller. Ich lege ihn mal wieder in Marias Arme. So, schlaf gut. Das Zweite. Zweiter Punkt, der sich hinter diesem Text erfüllt, sieht, Jesus ist nicht nur der Erfüller, jetzt müssen wir einen weiter, Jesus ist auch der Enthüller. Also was Sie hier sehen, ist ein Denkmal in, ich weiß nicht mehr was, Aserbaidschan, das ist für einen Linienrichter, der Linienrichter, der 1966 gegen uns Deutsche ein Tor den Engländern zuerkannt hat, was nicht richtig war, aber völlig nebensächlich. Aber jetzt wissen Sie, wer es drauf ist. Den Namen habe ich nicht gemerkt von dem. Ich habe so ein Denkmal gestellt vor Ihrem Stadion, weil das der einzige bedeutende Weltfußballer war. Ja, für uns Deutsche nicht so gut. Aber Jesus ist ein Enthüller, da geht es nicht um Fußball, gar nicht. Da geht es um was anderes. Jesus ist ein Enthüller, das habe ich genommen, weil das Wort Apokalypse in Offenbaren, was da steht, heißt so viel übersetzt wie enthüllen. Da wird etwas sichtbar gemacht, wie die hier das Tuch von dem Denkmal ziehen, so zieht Jesus das Tuch weg. Und der Simeon sieht dieses Jesuskind und in dem, was er von ihm sagt, sagt er und er gibt er zu, das ist der, in dem alles erkannt wird. Er spricht davon, dass die Herzen der Menschen und ihre Gedanken offenbart werden. Er spricht davon, dass bei diesem Jesuskind sozusagen der Trost Israels ist. Dass bei diesem Jesuskind alles nicht nur erfüllt wird, sondern auch enthüllt wird. Ich versuche das ein bisschen zu klären. Was heißt enthüllen? Auch hier wieder zweierlei. So wie beim Erfüllen, wie bei Mann und Frau, wie bei Lukas überhaupt. Erste Ebene enthüllen, Jesus enthüllt uns, wer wir sind. Wer wir sind. Er zeigt uns, wer wir wirklich sind. Unter seinem Kreuz, noch viel mehr als unter der Krippe, wird erkennbar, wer wir sind. Da offenbart sich ein Petrus als ein Versager und Großmaul, Entschuldigung. Da offenbart sich ein Judas als Verräter und Verzweifelter. Da offenbaren sich einige Frauen als ebenso verzagt, aber zumindest aushaltend. Da offenbaren sich Pharisäer und Hohepriester als Spötter und Gottesverächter, obwohl sie so fromm tun. Da offenbaren sich, da zeigen sich Menschen ganz, wie sie sind. Wer auf Jesus stößt, der stößt irgendwann auf sich selber. Und wenn er auf sich selber stößt, dann stößt er auch auf seine Abgründe. Auf seine Abgründe. Bei ihm können sie auf ihre Abgründe stoßen. Er enthüllt die, er macht die sichtbar. Er kommt mit Liebe und Vergebung. Er kommt von Gott und wir tun uns oft so schwer mit ihm. Wenn er sagt, liebet eure Feinde, dann enthüllt er mich als einen, der das nicht kann. Wenn er sagt, sorgt euch nicht, dann enthüllt er mich als einen, der dauernd voller Sorgen die ganze Nacht nicht schläft. Also das ist nicht mein Problem, aber vielleicht ihr es. Er enthüllt Dinge. Er zeigt uns ganz klar, wer wir sind. Und das ist kein schönes Bild. Die Bibel sagt dazu, er enthüllt uns als Sünder. Als Menschen, die auf der falschen Spur sind. Immer wieder neu. Wenn Sie mit ihm unterwegs sind, werden Sie dieser Enthüllung immer wieder begegnen. Deswegen ist das tägliche Beten um Vergebung etwas, was ich einfach brauche, um diese Enthüllung zu ertragen. Denn es ist zum Glück doppeldeutig. Er enthüllt nicht nur, was in uns Menschen nicht gut ist, sondern er enthüllt zugleich auch, dass Gott solche Menschen liebt. Dass Gott solche Menschen annimmt. Dass er sie nicht vergebens sozusagen auf dieser Welt sein ist. Er enthüllt das. Sein Kreuz macht das deutlich. Gott gibt seinen Sohn, damit wir leben dürfen. Die Krippe macht das deutlich. Gott macht sich ganz klein, damit wir leben dürfen. Es wird enthüllt, es wird sichtbar gemacht. Gott hat ein Herz für dich und mich, so wie wir sind. Wir müssen ja nicht erst anständig werden, damit wir ihm gefallen, weil es hat überhaupt keinen Wert. So, dass wir echt in Ordnung sind vor dem Himmel und vor Gottes Gerechtigkeit, das schaffen wir sowieso nicht. Wir können da nur aus Vergebung leben. Aber wer dieser Enthüllung Jesus begegnet, dann kommt Frieden. Frieden. Denn das ist das, was Simeon betet. Nun lass du deinen Diener in Frieden fahren. Übrigens ist aus dem sogenannten, wird das jeden Abend im Komplett, im Nachtgebet der Gemeinschaften und Klöster gebetet. Jeden Abend mit diesem Gedanken, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Jetzt am Ende dieses Tages könnte ich in Frieden sterben, denn ich habe alles Wichtige für mein Leben gesehen. Ich weiß, wo ich hingehe, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, wer mein Retter ist, ich weiß es. Und könnte in dieser Nacht gehen. Haben Sie mal Ihr Abendgebet schon mal so gebetet? Im Blick auf, dass Sie in dieser Nacht gehen könnte? Simon betet so. Er ist jemand, der Jesus als Enthüller entdeckt hat. Als die Enthüllung der Liebe Gottes. Und das ist die größte Enthüllung, die es gibt. Dagegen ist ein Fußballdenkmal echt langweilig. Drittens, letzter Punkt. Ich muss jetzt so hinkommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen, also jetzt muss ich Ihnen ehrlich sagen, das habe ich so schön gefunden mit dem Hüller und Enthüller und Erfüller. Und ich denke, wie kriege ich den dritten Punkt? Ich habe ihn natürlich in der Bibel nicht gefunden, deswegen habe ich ihn als Zerknüller genommen. Also wenn Ihnen das jetzt zu arg ist, dann vergessen Sie es. Aber das kriegen Sie nicht vergessen, das sage ich Ihnen. Das machen Sie nur 5 Jahre. Ein Zerknüller, alles andere haben Sie vergessen. Ja, Jesus der Zerknüller, was meine ich damit? Er zerknüllt und wird zerknüllt. Zerknüllen heißt, wenn man einen Zettel hat, also beziehungsweise ich schreibe einen Predigtentwurf, wegwerfen. Ja? Ich habe da so einen Mülleimer voller Papier, Sie sehen das ja, weggeworfen. Ja? Das ist das eine, Jesus ist der von der Welt zerknüllt wird. Ist das Zeichen, sagt Simeon, dem widersprochen wird. Die Leute wollen das nicht. Und nicht nur die Leute. Leute, Brüder und Schwestern, wir wollen das auch nicht. Wir wollen lieber bequem leben und er soll dann kommen, wenn wir ihn brauchen. Aber sonst ist das oft so viel schöner, einfach so sein Leben gemütlich vor sich hinzuleben, vor sich hinzuplanen, alles hinzukriegen. Er wird zerknüllt, in die Ecke geworfen. Ihm wird widersprochen. Das ist die eine Möglichkeit, wie Simeon ganz klar sieht. Und er sagt, das wird so sein. Das Kreuz ist der Anfang davon. Das Deutliche, dass er zerknüllt wird. Aber es fängt ja schon vorher an, dass er keinen Platz findet im Leben. Keinen Platz hat. Zerknüllt, verworfen, wäre besser. Ja. Aber das ist wieder nur die eine Seite. Lukas hat ja die zwei Seiten. Jesus ist auch der zerknüllt, was bei uns falsch ist. Wenn ich mich auf ihn als Größe einlasse, dann zerknüllt, zerwirft, zerstört er alle meine falschen Lebensentwürfe, meine falschen Modelle. Ich will hassen, er sagt lieben. Ich will nachtragen, er sagt vergeben. Ich will sorgen, er sagt sorge nicht. Ich will mein Sach für mich haben, er sagt teilen. Ich will meiner Schuld am liebsten verschwinden, er sagt vergeben. Ich will am Tod verzweifeln, er sagt leben. Ich will an meiner Krankheit bitter werden, er sagt nein, gib sie mir, ich werde mit dir weitergehen. Ich will in meiner Angst vergehen, er sagt nein, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Merken Sie, was ich mit dem Zerknüllen meine? Er ist ein Widerspruch auch in mein Leben hinein. Und Glauben heißt es, sich an diesem Widersprecher Jesus festmachen. Wer sich an dem festmacht, der hat einen gefunden, der die Dinge zurechtbringt. Der das falsche Zerknüllte in den Papierkorb wirft, meine Schuld vergibt er mir, den Mist, den ich gemacht habe, legt er weg. Meine Ängste vernimmt er sich weg und wirft er weg. Das ist deswegen ein Versuch, das Bild des Zerknüllers zu bringen. Wenn Sie in der kommenden Woche diese falschen Entwürfe Ihres eigenen Denkens begegnen, falschen Entwürfen des Lebens begegnen, dann gehen Sie doch zu diesem Jesus und sagen, zerknülle Mist und zeig mir, was richtig ist. Der dritte Punkt. Vierter Punkt, das ist der Schluss, da gibt es kein Bild mehr. Das ist jetzt noch eine Erinnerung an unsere Brüder und Schwestern von der Rotach. Gleich. Aber? Dann kann ich nicht sehen. Okay, ich versuche es trotzdem. Wir haben dort einen Gottesdienst gefeiert. Wir haben einen Gottesdienst gefeiert und in diesem Gottesdienst vor Weihnachten haben wir die beiden angeguckt. Simeon. Ja. Simeon ist das, gell? Ja, siehst du noch. Kannst du noch erkennen. Kannst du dem Simeon im Arm was legen? Guck mal, Jesuskind. Wo kommt's hin? Das Jesuskind in seinem Arm. Aber das war zu schnell. Simeon war einer, der hat geschaut, mit den Augen geschaut und gesucht. Er hat gesucht Gottes Helfer. Gott hat ihm gesagt, Simeon, du sollst sehen, meinen Helfer. Und Simeon hat gesucht, gewartet, gesucht und ist alt geworden. Und Hanna genauso. Simeon hat gesucht nach einem starken, nach einem großen Helfer Gottes. Kein Helfer Gottes kam. Aber dann kamen Maria, Josef und Jesus und Simeon hält in seinen Armen das Baby und schaut und versteht. Gottes Helfer ist nicht stark an Muskeln, ist nicht groß am Leib. Gottes Helfer ist stark an Liebe. Stark an Vergebung, stark an Barmherzigkeit. Schaut auf Jesus, Gottes Liebe.